Die Liebe Gottes ist vollkommen. Die Liebe Gottes befreit vollkommen. Das Vertrauen Gottes ist vollkommen. Das Vertrauen Gottes befreit vollkommen. Gott möchte uns sein Wesen in einer besonderen Weise darstellen. Lasst uns dazu zunächst 1. Johannes aufschlagen und dort im Kapitel 3. Wir lesen dort den zweiten Teil aus Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, der zweite Teil. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wozu ist der Sohn Gottes erschienen? Dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jetzt frage ich mich, wie mächtig ist denn dieser Zerstörer? Wie vollständig zerstört er denn? Ist Jesus ein Erhalter? Ja, aber ist er auch ein Zerstörer? Jawohl. Was zerstört er? Die Werke des Teufels. Lasst uns Hesekiel aufschlagen. Und dort Kapitel 36. Hesekiel 36. Und wir möchten lesen, was der Herr hier seinem Volk zugesagt hat. Es steht hier in Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Verbinden wir doch einmal diese beiden Verse. Jesus ist ein Zerstörer. Er zerstört die Werke des Teufels. Zerstört er sie nur halb oder zerstört er sie ganz? Zerstört er sie nur an einem Tag oder zerstört er sie an jedem Tag? Lebt er oder ist er tot? Ist er bereit zum Dienst oder hält er sich verborgen? Zieht er sich zurück oder kommt er zur Hilfe? Wer ist mächtiger? Satan oder Christus? Das Fleisch oder Christus? Die Sünde oder Christus? Hier steht, ich will reines Wasser über euch sprengen. Er möchte uns den Heiligen Geist geben. Der Heilige Geist kommt immer nur durch Gottes Wort. Studiert zum Beispiel dazu Galater Kapitel 2. Und 3. Der Geist ist gebunden an das Wort. Denn Christus sendet den Heiligen Geist. Das bedeutet, der Vater sendet den Heiligen Geist. Denn Christus sagt, alles, was mein ist, ist das, was der Vater mir gegeben hat. Es heißt, von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Natürlich benötigen wir Erkenntnis. Natürlich mag es sein, dass wir gewisse Dinge nicht als Götzen erkannt haben. Aber sind wir nicht Christen? Sind wir nicht Siebenten-Tags-Adventisten? Wie lange wollen wir noch darüber nachdenken, was Götzen sind und was nicht? Wie lange wollen wir uns noch fragen, was Sünde ist und was nicht? Wir stecken in einer Täuschung. Die Täuschung ist so vollständig, dass Christus sagt, dass wir sie nicht verstehen. Sobald du glaubst, dass du sie nicht verstehst, bist du aus der Täuschung draußen. Sobald du weißt, dass du arm bist, blind und bloß, bist du aus der Täuschung draußen. Aber das ist ein Paradox. Das ist ein Paradox. Es steht da, du weißt nicht. Andererseits sollst du genau wissen, wo du stehst. Wie kannst du genau wissen, wo du stehst? Wenn du weißt, dass Jesus recht hat. Und wie weißt du, dass Jesus recht hat? Indem du seine Worte glaubst. Und was sind seine Worte? Dass du arm bist, blind und bloß. Solange du das glaubst, bist du frei. Sobald du das nicht glaubst, bist du gebunden. Was ist der Schlüssel? Ellen White? Nein, der Geist der Weisheit. Durch Ellen White. Der Geist Gottes. Wenn du die Aussagen liest aus den Zeugnissen, wirst du die Bibel leben. Liest du sie nicht? Hast du keinen Propheten? Hast du kein Sprachrohr Gottes? Und gelangst nicht in den Sprachort Gottes, das Allerheiligste. Sagst du Nein zum Propheten? Sagst du Nein zu Gott? Sagst du Nein zum Propheten? Sagst du Nein zu dieser Gemeinde? Sagst du Nein zu dieser Gemeinde? Hast du kein Volk? Hier steht im Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben. Wann geschieht dies? Bei der Versiegelung? Ja, bei der Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Nicht beim Endsiegel. Beim Endsiegel geschieht auch etwas. Darüber möchten wir morgen mehr reden. Kein Mensch kann das verstehen, der den großen Versöhnungstag nicht versteht. Kein Mensch kann dies verstehen, der die Feste Gottes nicht versteht. Kein Mensch kann dies verstehen, der den prophetischen Kalender Gottes nicht begreift. Niemand kann es begreifen, der nicht wie die Milleriten. Die Botschaft der Offenbarung gegessen haben. Gegessen haben. Das kleine Buch gegessen haben. Aus Offenbarung Kapitel 10. Das Buch Daniel. Bis das 2300 Abend und Morgen. Dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Wer das nicht isst, kennt Gott nicht. Und viele Menschen, die diese Erkenntnis nicht haben, essen es doch. Sie mögen nicht die Kapitel verstehen, die wir verstehen. Aber sie lieben das Wort. Und das Wort ist prophetisch. Denn Christus wurde gekreuzigt, als die Zeit erfüllt ward. Und er selbst sagte, die Zeit ist erfüllt. Tut Buße. Christus verkündigte das Evangelium auf der Grundlage der Prophetie. Warum? Warum? Weil Christus nicht auf sich verweist, sondern auf das Wort seines Vaters. Christus verweist auf die Zusagen seines Vaters. Und wenn die Zusagen sich erfüllen in seinem Leben, dann war es der Vater, der sie gesetzt hat. dann war es der Heilige Geist, der es ermöglicht hat. Christus verweist auf einen anderen. Er verweist auf seinen Vater. Und ich will euch ein neues Herz geben. Was ist dein Herz? Ein neues Herz. Hier steht es. Und einen neuen Geist. Das neue Herz ist der neue Geist. Der neue Geist sind meine neuen Gedanken. Meine neuen Gedanken. Die mir dann gehören, weil er sie mir geschenkt hat. Wo werden sie hingelegt? Hier steht es. In euer Inneres. Was ist mein Inneres? Was ist mein Inneres? Wer bin ich? Stellte sich nicht auch Dietrich Bonhoeffer diese Frage? Wer bin ich? Wer bin ich? Was tue ich hier? In Deutschland, 1938, 39, 40. Wer bin ich? Er kehrte zurück aus den USA. Dorthin war er gegangen. Eine Professur war ihm ermöglicht worden. Aber sein Platz war in Deutschland. Hitler war aufgekommen. Bonhoeffer wusste, jetzt wird der Protestantismus geprüft. Er war einer der wenigen, der für die Juden einstand. Für alle Juden. Nicht nur für christliche Juden. Es gab manche Pastoren, die auch für jene einstanden. Für alle Juden. Wirst du für die Juden einstehen? Weißt du, dass zum Schluss nur Juden verfolgt werden am Ende der Welt? Bist du bereit, den Judenstern zu tragen? Bist du bereit, wie der König von Bulgarien im Zweiten Weltkrieg den Judenstern zu tragen? Öffentlich zeigte er sich. Deswegen liegt noch heute besondere Segen auf Bulgarien. Bist du dazu bereit? Wer wird zum Schluss Christ sein in der Öffentlichkeit? Wer? Nur der den Sonntag hält. Die letzte Verfolgung ist eine Judenverfolgung. Satan hasst das Alte Testament. Und die Christen sagen, wir sind die Christen des Neuen Testamentes. Und das Zeichen dafür wird der Sonntag sein. Viele Juden werden leider den Sonntag annehmen. Aber sehr viele Juden werden begreifen, dass das Gesetz Gottes unveränderlich ist. Und sie werden die Stimme hören eines Volkes. Sie werden einen lauten Ruf hören von Menschen, die da sagen, der Sabbat besteht. Und sie werden sich fragen, sind das Juden? Was werden wir sagen? Werden wir sagen, wir sind Christen? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Ein Gesalbter zu sein. Was bedeutet es, ein echter Jude zu sein? Ein Gesalbter zu sein. Ihr seid die Kinder des Teufels, sagte Jesus zu den Pharisäern. Christus aber kam, die Werke des Teufels zu zerstören. Du kannst ein Kind Gottes sein. Du kannst eine Tochter Zions sein. Du brauchst nicht mehr zu leiden unter der Last der Sünde. Wozu kam Christus? Die Werke des Teufels zu zerstören. Wie heißt es in Hesekiel, Kapitel 36? Vers 26. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Eine Frage. Glaubt ihr an Evolution? Vielleicht ja. Wann legt Gott dieses Herz in uns? Irgendwann einmal in der Zukunft? Irgendwann einmal? Es heißt hier weiter. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Verbinden wir doch einmal mit dieser Aussage einen Text im Römerbrief, einen bekannten Text aus Römer Kapitel 1. Lass doch auch den anderen aufgeschlagen, bitte. Es heißt in Römer Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Wovon? Von Sünde. Von den Werken des Teufels. Das Evangelium ist keine Vertröstung auf die Zukunft. Das Evangelium spricht von einem gegenwärtigen Gott. Yahweh, ich bin, der ich bin. Aber Yahweh bedeutet auch, ich werde sein, der ich sein werde. Im Hebräischen wird der Präsens, die Gegenwartsform, immer durch die Zukunftsform ausgedrückt. Immer, nicht wahr, Kai? Das bedeutet, du kannst diese Aussage im 2. Mose Kapitel 3, wo der Herr dem Mose begegnet, auf zweierlei Art und Weise übersetzen. Du findest beide Übersetzungen in verschiedenen Bibelübersetzungen. Der Übersetzer muss sich entscheiden. Die einen übersetzen, ich bin, der ich bin. Die anderen übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Weil derjenige, der er jetzt ist, auch derjenige ist, der er bleibt. Derjenige, der mich jetzt befreit, ist derjenige, der mich weiter befreien wird. Derjenige, der dir die Freiheit jetzt garantiert, ist derjenige, der dich in der Freiheit halten wird. Es kommt hier in Römer Kapitel 1 zu einer unglaublich interessanten Erfahrung. Es steht hier, es ist Gottes Kraft, das Evangelium. Was bedeutet Evangelium? Frohe Botschaft. Gute Nachricht. Im Griechischen Euangelion, dieses Eu bedeutet gut, gut. Und damals war das ein Begriff aus dem Militärwesen, wenn eine Schlacht geschlagen worden war und das feindliche Lager war besiegt worden. Dann kam jetzt ein Bote der Sieger in die Stätte der Sieger und er rief das Evangelium aus. Der Sieg ist vollbracht über den Feind. Wir verwechseln Rechtfertigung und Heiligung. Wir begreifen gar nicht, was Rechtfertigung ist. Deswegen verstehen wir nicht, was Heiligung ist. Aber es ist ganz leicht. Und erfordert doch alles. Es ist so leicht, dass es zu gut ist, um wahr zu sein. Und es ist so schwer, dass du glauben musst, um es zu erleben. Es heißt in Römer 1, Vers 16, es ist Gottes Kraft. Ist es deine Kraft? Nein. 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 Wessen Kraft, Kai? Gottes Kraft. Er braucht diese Kraft, wenn er nach Bolivien geht. Sein Pater sieht wunderschön aus. Und es ist wunderschön. Aber was hat Gott vor mit Familie Mesters? Der nächste Schritt. Wozu wird Kai vorbereitet? Meines Erachtens auf ein Werk unter Moslems. Höchstwahrscheinlich in arabischen Ländern. Oder in der Türkei. Das wird nicht leicht, wenn es soweit ist. Das ist die erste Stufe. Das ist der erste Schritt. Dann heißt es hier, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Dieser hermeneutische Grundsatz hat sich nicht verändert. Hermeneutik bedeutet Grundsätze der Bibelauslegung. Dieser Satz bindet das Alte Neue Testament zusammen. Zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Hat Hitler das verstanden? Erst die Juden, dann die Griechen. Hat Satan das begriffen? Wir haben die Juden vergessen. Wir denken, wir sind keine Juden. Wir sind es auch nicht. Wenn wir es wären, wäre Christus schon gekommen. Wir haben das Alte und Neue Testament voneinander getrennt. Es gibt nur ein Israel. Und wir sind aufgepfropft auf den Überrest der Juden. Und dieser Überrest, das waren alles Christen. Das waren alles Christen. Alttestamentliche Christen, neutestamentliche Christen. Lies Römer 2 und du wirst verstehen, was ein wahrer Jude ist. Satan hasst den Kanal, der den Messias gebracht hat. Und heute sollst du dieser Kanal sein. Der letzte Elia. Er wird das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Wer ist der letzte Elia? Es ist die Adventbotschaft, das Adventvolk. Wer sind die Väter? Es sind die Juden. Wer sind die Kinder? Es sind die Christen. Nur die Adventgemeinde vermag, den Vätern, die das Gesetz haben, den Messias zu bringen. Und nur die Adventgemeinde vermag, den Kindern, die den Messias haben, das Gesetz zu bringen. Wer ist die Brücke? Wir? Oder sind wir noch Antisemiten? Das Wort Kraft im Griechischen ist Dynamis. Das Wort Dynamit oder Dynamo kommt daher. Habt ihr schon mal eine Sprengung erlebt? In Bolivien kann man das erleben. Und wenn du so eine Sprengung vornimmst, dann wird aus dem Massiv Fels heraus gesprengt. Wenn jetzt Christus eine Sprengung vornimmt, nimmt Christus eine Teilsprengung vor oder eine Vollsprengung? Hesekiel Kapitel 36. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Vollsprengung. Das neue Herz ist der neue Geist. Es ist ein fleischernes Herz. Gestern Abend sprach Joshua darüber, dass es manchmal noch diese Steinchen bei uns im Herzen gibt. Er hat das Richtige gemeint. Aber es war nicht theologisch richtig ausgedrückt. Aber für das Bild, für das er es gebraucht hat, war es in Ordnung. Denn er hat verschiedene Dinge in ein Bild gebracht. Aber was ist die Theologie, die wir klar zu verstehen haben? Wenn du dich Jesus Christus ganz hingibst, gibt er sich dir ganz hin. Dein steinernes Herz ist genommen für immer und alle Ewigkeit. Und die Steinchen, von denen er sprach, das bezieht sich auf den Weg der Heiligung. Da müssen keine Steinchen sein. Aber wir haben wohl alle erfahren, leider, dass es Augenblicke gegeben hat, wo wir vom Herrn uns trennen ließen. Durch Unachtsamkeit, Sorgen oder fehlendes Bibelstudium etc. Aber hast du deshalb dein neues Herz verloren? Gut, in dem Augenblick. Aber bedeutet es, dass du kein neues Herz besaßt oder kein fleischernes Herz hattest? Ist Gottes Wort ungültig? Es sei denn, du hast dich nicht Gott ganz hingegeben. Es sei denn, du hältst etwas zurück in deinem Herzen. Es sei denn, du seist lau und weit in dem verlorenen Zustand Laodiceas. Aber ihr wisst, dass Gottes Botschaft ermutigend ist und niemals entmutigend. Aber wer da glaubt, dass er steht oder die Botschaft versteht und liebt seinen Bruder nicht und hat Bitterkeit im Herzen und ist ungeduldig in seiner Erfahrung, lieblos, ärgerlich, stolz, neidisch, eifersüchtig und zornig, ist lau. Und für ihn schließen sich alle Türen des Himmelreichs. Gott sei Dank dafür. Wer aber die Botschaft annimmt, der nimmt A.T. Jones an. Und Wegener. Als ich Bruder Frank Fournier hier predigen hörte, habe ich mich erinnert an die Verkündigungen, die wir hörten auf den ersten Heartland Camp Meetings. Ich weiß sofort, das ist die Wahrheit. Es ist so schwer, anscheinend es zu verstehen. Weil wir nicht glauben, dass wir ein neues Herz empfangen. Ein neues Herz. Wie ist denn die Qualität dieses Herzens? Ellen White sagt zum Beispiel, das sind jetzt Zitate, die entnehme ich jetzt gerade Margaret Davids Buch, für die es interessiert, auf der Seite 328. Welch ein Sieg ist errungen, wenn das fleischliche Leben aufhört und das geistliche Leben beginnt. Das fleischliche Leben hört auf und das geistliche Leben beginnt. Jesus wurde Mensch, um zwischen dem Menschen und Gott zu vermitteln, um den Menschen den ursprünglichen Geist wiederzugeben, den er in Eden verlor. Und dann sagt sie, Ungehorsam ist nicht in Übereinstimmung mit der Natur, die Gott Adam in Eden gab. Das bedeutet, ein neues Herz zu empfangen, bedeutet genau den Geist zu empfangen, den Adam hatte vor seinem Fall. In dem Fleisch, das du hast nach dem Fall. Und wer besaß diesen Heiligen Geist in seinem Leben auf dieser Erde, obwohl er in einem Fleisch lebte wie wir? Christus. Bedeutet es, dass unser Geist plötzlich Gottes Geist ist? Nein, unser menschlicher Geist ist schwach und Christi menschlicher Geist war schwach. Aber wenn du dich Gott ganz hingibst, umlagert er deinen schwachen menschlichen Geist mit einer Mauer seiner Macht, so dass es sich genauso verhält wie bei Adam vor dem Fall, so wie es hier steht. Der ursprüngliche Geist wird dir wiedergegeben. Es heißt, das fleischliche Herz, das dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht, wird geistlich gemacht und ruft mit Christus aus, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Es gibt viele, die sagen, dass sie an Christus glauben. Tun sie es wirklich? Haben sie den geistlichen Sinn, den Sinn Christi, der Lust hat an Gottes Gesetz? Ein Christ zu sein bedeutet nicht nur den Namen Christi anzunehmen, sondern auch seine Gesinnung und in allem Gottes Willen zu akzeptieren. Die Neugeburt auf der Vorseite ist der einzige Weg, auf dem wir in die Gottesstadt gelangen können. Der Weg ist schmal und die Eingangspforte eng. Auf diesem Weg sollen wir Männer, Frauen und Kinder führen, indem wir sie lehren, dass sie ein neues Herz und einen neuen Geist haben müssen, um gerettet zu werden. Viele von uns haben das vielleicht gelesen und gedacht, ich möchte einen neuen Geist empfangen. Und wann kriege ich den neuen Geist? Der ist schon da! Gerechtigkeit durch den Glauben. Christus ist Gottes Gerechtigkeit, oder nicht? Ist Christus Gottes Gerechtigkeit? Er ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, also Christus, durch den Glauben. Und es heißt, das Wort ward Fleisch. Gott ward offenbart im Fleisch. Also Christus im Fleisch durch den Glauben. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich in Christus als Mensch. Christus im Fleisch durch den Glauben. Was erhältst du also durch den Glauben? Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, du erhältst Christus. Das heißt, du erhältst Christus im Fleisch. Brauchst du nicht in deinem Fleisch Christus? In Römer 8, Vers 3 steht, denn was dem Gesetz unmöglich war, du siehst die 10 Gebote, du siehst, was gut ist, aber die 10 Gebote, das Papier, der Stein kann dich nicht retten. Warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos war. Wo ist das Problem? Die Kraftlosigkeit des Fleisches. Ich benötige also eine Gerechtigkeit, die mir Christus im Fleisch bringt. Dann heißt es hier, das tat Gott. In anderen Worten, wer errettet? Gott errettet. Wie errettet er? Das wird jetzt erklärt. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. Wen möchte Gott jetzt senden? Die Söhne Gottes. Die Söhne Gottes, geht hinaus in alle Welt. Geht hinaus in alle Welt. Ich sende euch in meinem Namen. In der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Es kann auch übersetzt werden, Schlachter gibt es auch in der Fußnote, so wieder, in der Gleichgestalt des sündigen Fleisches. Auf Seite 254 in diesem Buch heißt es, er nahm unsere Natur an und überwand, damit wir dadurch, dass wir seine Natur annehmen, überwinden können. Noch einmal. Er nahm unsere Natur an und überwand, damit wir dadurch, dass wir seine Natur annehmen, überwinden können. In Gleichheit des Sündenfleisches lebte er ein sündloses Leben. Durch sein Gottsein ergreift er nun den Thron des Himmels, während er durch sein Menschsein uns erreicht. Er lädt uns ein, durch den Glauben an ihn die Herrlichkeit des Charakters Gottes zu erlangen. Aber auf einem festen Fundament. Und das feste Fundament ist das neue Herz. Das ist das neue Herz. Das nennt die Bibel auch die Rechtfertigung durch den Glauben. Du wirst vor Gott als gerecht betrachtet, wenn du Christus aufgenommen hast, weil dadurch du ein neues Herz empfangen hast. Und jetzt wird das Haus gebaut auf diesem Fundament. Jetzt beginnt die Heiligung. Jetzt beginnt der schnelle Lauf. Jetzt kannst du laufen, ohne dass die Sünde dich ständig bestrickt. Und hält und das Gewicht aufgelegt. Es ist abgelegt. Du bist frei von Sünde. Du bleibst frei von Sünde. Du wirst bewahrt von Sünde, weil er frei ist. Er ist die Liebe. Er ist die Freiheit. Er bleibt in dir. Er hält dich. Er trägt dich. Er bewahrt dich. Er stärkt dich. Er ist in dir. Er ist um dich. Er geht mit dir. Sobald du das glaubst, blickst du nicht mehr auf dich. Solange du auf dich blickst, singst du. Aber warum blicken wir auf uns? Weil das Fleisch immer sagt, blick auf dich. Satan arbeitet durch unser Fleisch. Es ist der Kanal der Versuchung, durch den er Versuchung auf uns bringt. Gott lässt die Versuchungen zu, um uns zu prüfen, ob wir uns an Christus hängen. Denn wenn ich einen mächtigen Sieg im Glauben erringe, was ist der nächste Punkt, der geschieht? Satan bringt eine Wand des Stolzes auf mich. Das heißt, ich brauche wieder Christus. Oder besser, ich bleibe in Christus. Ich sage Nein zum Bösen. Er legt den nächsten Schritt aus in mir. Satan greift mich mit Stolz an. Ich halte ihn noch enger. Ich erlebe den nächsten Sieg für Christus. Satan greift mich mit Stolz an. Ich erlebe den nächsten Sieg dadurch, dass ich mich weiterhin kümmere. Übrigens, dieser Mechanismus des Überwindens, der wird uns ja ganz klein in der Bibel offenbart. In Hebräer Kapitel 4 steht. Vers
Vers 14 und 15.
Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. In allem versucht worden, doch ohne Sünde. Das heißt, ich lebe als Christ, in allem versucht, doch ohne Sünde. 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 Und wessen Leben ist das? Mein Leben? Mein erbärmliches Leben? Christi. Ich brauche dieses Leben. Versucht ohne Sünde. Das bedeutet, es gibt einen Unterschied zwischen Versuchen und Sünde. Wie kann man das auch noch ausdrücken? Nun, genau dasselbe Mechanismus zu überwinden, wird im Römer 8, Vers 3 ausgedrückt. Den Vers, den wir jetzt noch zu Ende lesen. Römer 8, Vers 3. Was hat der Apostel uns gelehrt? Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, im Sündenfleisch. Und um der Sünde willen, das heißt, um das Sündenproblem zu lösen. Wie ist es nur zu lösen? Im Sündenfleisch. Er nahm die gefallene Natur Adams an. Adams Natur nach dem Fall. Aber er besaß den heiligen Willen, den Adam vor dem Fall besaß. Wir haben die Natur Adams nach dem Fall und wir brauchen den heiligen Willen, den Adam vor seinem Fall besaß. Das erhältst du in der Neugeburt. Und dann heißt es hier am Ende des Verses, und der Vater tat etwas. Er verurteilte die Sünde wo? Im Fleisch. Immer versucht, immer mit diesem Fleisch, doch ohne Sünde. Die Sünde wird verurteilt im Fleisch. Mein Fleisch sucht Sünde. Mein Fleisch sucht Begierde. Mein Fleisch sucht das Böse. Aber, Gott sei Dank, es heißt, in Adventist Home, das adventistische Heim, Seite 127, 128. Die unteren Leidenschaften haben ihren Sitz im Körper und wirken durch ihn. Also Leidenschaften, Gefühle, Appetite, Begierden. Worte wie Fleisch, fleischlich oder Fleischeslust umfassen die untere verdorbene Natur. Das Fleisch kann aus sich heraus nicht gegen Gottes Willen handeln. In der falschen Lehre wird gelehrt, dass das Fleisch schon die Sünde ist. Das hängt mit dieser Erbsündenlehre zusammen. Das Fleisch, die Tatsache, dass du versucht bist, ist schon Sünde. Und sehr, sehr viele Christen leiden, weil sie etwas Schlechtes spüren und denken, ich bin in Sünde. Das ist das Fleisch, das Fleisch. Die Entscheidung, die Sünde, wie wir gestern Abend auch hörten, ist eine Wahl. Die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Diese Übertretung geschieht nicht dadurch, dass du jetzt gerade in deinem Fleisch hier stehst, sonst wäre ich ja jetzt in Sünde. Dann wäre ich ja jetzt in Sünde. Dann wäre ich die ganze Zeit in Sünde. Aber das ist das, was die meisten Christen glauben. Wenn sie einen Fehler machen, denken sie, sind in Sünde. Oh, wie kann dann überhaupt jemand überwinden? Sünde ist Übertretung von Gottes Gesetz. Aber um Gottes Gesetz der Liebe bewahren zu können, benötigst du ein neues Herz, seinen Geist. Und dann wird die Sünde, die Übertretung des Gesetzes, verurteilt in deinem Fleisch, weil du spürst das Drängen des Fleisches zum Bösen, zur Sünde. Aber du hast Christus im Fleisch, du ruhst im Christus im Fleisch. Er hat es überwunden, du bist vollkommen frei. Christus im Fleisch ist deine Gerechtigkeit. Du glaubst, dass er für dich schon gesiegt hat. Du glaubst, dass jeder Sieg schon da ist für die Anfechtung, die dich peinigt.
Du nimmst Christus im Fleisch auf. Du glaubst, dass es einfach notwendig ist, dass du leidest, ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. So auch der Text, den wir zu unserer Hochzeit uns erbeten haben. Wir müssen zum Abschluss kommen. Wir sind angewiesen, das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden zu kreuzigen. Wie sollen wir das tun? Sollen wir dem Körper Schmerzen zufügen? Nein, wir kreuzigen vielmehr die Versuchung zur Sünde. Aber sie ist in Christus schon beseitigt. Du musst nur noch im Glauben die Zusagen des Wortes annehmen. Du musst deinen Geist füllen mit dem Wort Gottes, mit Christus im Fleisch. Du musst deinen Geist füllen mit dem Wort Gottes. Du musst eine Wand bauen um deinen Geist mit dem Wort Gottes. Und du wirst dann erkennen, dass die Welt diese Mauer nicht zum Einbruch führen kann. Wir weisen den verdorbenen Gedanken aus. Habt ihr das gehört? Wie kreuzigen wir unser Fleisch? Wir kreuzigen die Versuchung zur Sünde. Wie funktioniert das? Wir weisen den verdorbenen Gedanken aus. Gott sei gelobt. Sonst könnte ich verzweifeln. Weil die verdorbenen Gedanken, sie kommen. Du willst das nicht. Wenn du glaubst, dass du das selbst bist, dass du niemals überwinden, niemals. Wenn du glaubst, dass Christus dich reinigt von aller Sünde und du wirklich alle deine Lebenssünden auf ihn gelegt hast und dem Ruf gefolgt bist, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und du gibst ihm dein Herz, dann glaube, dass er dir ein neues Herz gegeben hat. Es ist schon da. Und danach wirst du diese verdorbenen Gedanken spüren. Aber das ist Versuchung. Das ist das Fleisch. Dann hast du Christus, der dir sagt, du bist mein Sohn. Das war die erste Versuchung, die Christus in der Wüste erfuhr. Er wurde in drei Weisen versucht, wie wir versucht werden. Und die erste Versuchung bestand darin, ihn glauben zu machen, dass er nicht Gottes Sohn ist. Das ist die Versuchung, mit denen wir, die wir es ernst meinen, in diesen Kreisen so sehr kämpfen. Nicht zu glauben, dass du Gottes Sohn bist, Gottes Tochter bist, dass Gott dich liebt, dass du schon sein und bist und angenommen bist. Wisst ihr, vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum die Botschaft von Jones und Wegener nicht angenommen wurde. Dies ist die Botschaft des Spätregens. So einfach ist das. Es heißt, dass der laute Ruf 1888 begann. Wie begann er denn? Ellen White erklärt, er begann dadurch, dass die Botschaft der Gerechtigkeit Christi verkündet wurde. Das bedeutet, du kannst das gesamte Gesetz für immer halten, weil Christus das gesamte Gesetz für immer hält und weil er sich dir hingibt und du im Glauben es akzeptierst und es lebst. Was muss ich also erkennen? Die äußerste Sündhaftigkeit der Sünde. Wenn ich die äußerste Sündhaftigkeit der Sünde nicht erkenne, werde ich diese Erfahrung nicht haben. Erkenne ich meine Sünde, befreit mich der Herr von meiner Sünde. Erkenne ich das Teufelswerk in meinem Leben, zerstört Christus das Teufelswerk in meinem Leben. Erkenne ich meine Blindheit, dass ich Christus nicht kenne, dass ich nicht so lebe, wie er lebt, wird er mich davon befreien. Dann werde ich mich nicht mehr selbst erfüllen. Dann werde ich nicht mehr auf mich zurückgreifen, wenn ich versucht werde. Dann werde ich frei glauben können, dass ich sein Sohn bin und bleibe, weil ich mich entschieden habe für ihn. Für sein Reich, für sein Leben, in dem keine Finsternis ist. Ich möchte in seinem Licht wandeln. Ich glaube, was ich sage. Und es kostet mich alles, es zu bewahren. Aber warum hat es mich so viel oft gekostet? Weil ich die Stille nicht genug gesucht habe. Weil ich nicht genug im Wort war. Aber wenn du das Wort hast, bist du stark. Hast du das Wort, hast du alles. Hast du die Stille nicht? Hast du nur Lärm? Hast du die Stille? Hast du den Frieden? Der Spätregen erfällt. Es ist prophetisch möglich zu zeigen, dass die Tropfen bereits waren. Nicht die Schauer des Spätregens, aber genauso wie 1888. Das Sonntagsgesetz noch nicht draußen war und der laute Ruf bereits begann, Genauso wie Jesus Christus vor Pfingsten seinen Jüngern die Erstlinggabe des Geistes zuhauchte nach seiner Auferstehung und die Tropfen des Frühregens fielen. Genauso fallen heute die Tropfen des Spätregens. Mit dem 11. September 2001 begann die letzte Krise, sagt Ellen White. Sie sagt, Gott wird nicht zulassen, dass sein Volk zum Sonntagsgesetz gelangt, ohne die Tropfen des Spätregens zu erhalten. Was tun diese Tropfen? Es gibt ein Zitat, wo sie sagt, sie erwecken das Volk. Sie führen dazu, durch die prophetische Verkündigung, dass wir merken, was uns ermacht, dass uns die Laodicea-Botschaft praktisch geschenkt werden muss. Und wenn das geschieht, werden wir unsere Sünden bekennen. Werden wir den großen Versöhnungstag anbrechen. Und dann werden wir bereit gemacht werden, durch eine beständige Erfahrung jetzt noch vor dem Sonntagsgesetz, den Spätring in der Fülle zu erhalten, wenn wir geprüft worden sind. Wisst ihr, wann wir den Spätring erhalten? Wenn wir so geprüft worden sind, dass wir nicht mehr sündigen werden, ganz gleich was geschieht. Und diese Botschaft könnte jeden von uns in die Verzweiflung führen, wenn das, was ich heute verkündigt habe, praktisch ein Leben ist. Ist das aber die Wahrheit, dann ist das neue Herz bereits als Geschenk für dich bereit. Dann kannst du es niemals durch deine eigene Anstrengung erwerben, sondern das ist der Vers, mit dem wir schließen.
5. Mose, Kapitel 30. Vers 21. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Du magst sagen, es ist mir zu fern, weil deine Erziehung, dein Glaube begründet worden ist auf einer falschen Theologie. Möge Christus sie hinwegfegen. Ich glaube an die Theologie des Apostel Paulus. Ich glaube an die Theologie des Apostel Petrus. Ich glaube an die Theologie des Apostel Mose. Ich glaube an die Theologie Ellen White. Ich glaube, dass ich nicht durch eigene Werke gerecht werde. Ich glaube, dass ich ein sündiges Fleisch habe. Ich glaube, dass Christus in der Lage ist, die Sünde in meinem Fleisch zu verurteilen, wenn ich mich an ihn hänge. Ich glaube, dass ich nicht überwunden werden kann durch den Feind, weil Christus ein Held ist. Ich glaube, dass er mir den Sieg schenkt, auch in der bittersten Not. Und ich glaube, dass wenn ich gefallen sein sollte, seine große Barmherzigkeit mich wieder aufrichtet und mich noch fest an seine Hand nimmt. Das ist mein Glaube. Und es heißt hier in 5. Mose Kapitel 31, Vers 12, es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun, sondern danke, Herr. Das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tust. Wir sind in ihm. Paulus sagt, wir weben, wir... Du musst nur noch Ja sagen. Das musst du. Das fordert dich eine vollständige Absage mit deinem alten Leben. Brich mit deinen Sünden in Gerechtigkeit aus Glauben. Dann wirst du gerechtfertigt. Tu es im Namen Christi, der für dich gestorben ist. Komm zu ihm und übergib ihm dein Leben. Und nimm sein Leben an. Seht ihr den Austausch? Du gibst ihm dein Leben ernsthaft, von ganzem Herzen, zerbrochen. Er gibt dir deines. Aber erwarte nicht, dass das geschieht, bevor du nicht deine Sünde erkannt hast. Und erwarte nicht, dass du sie selbst erkennen kannst. Glaube dem Wort Christi. Glaube seinem Wort. Glaube, dass du in Sünde bist. Wenn du es noch nicht so angenommen hast, dann holt er dich aus der Sünde und dann weißt du, dass du arm bist, blind und bloß, wenn er dich von der Sünde befreit hat. Dann weißt du es. Möge Gott es uns schenken. Amen.